Vortrags, den ihr hoffentlich alle kennt. Und nun zum Vortrag. Bitte identifiziert euch. Thomas Lohninger und Udbaf Tiwari von Mozilla. Vielen Dank. Also, heute sprechen wir über Identifizierungssystem, die es in der Welt gibt und welche Lektionen wir darüber gelernt haben. Und am wichtigsten ist, was kommt als nächstes? Digitale ID-Systeme sind relativ weit verbreitet. Hier haben wir eine Übersicht über verschiedene Systeme, über die wir heute sprechen werden. Dies ist nicht unbedingt eine vollständige Übersicht, aber insbesondere die Farben Rot und Orange sind für uns interessant. Ich werde über das indische ID-System sprechen und wir werden in Europa haben wir die EIDAS-Regulation, wo wir uns dann anschauen, wie die digitale Identität in Europa funktionieren wird. Das DIADHAR-Projekt in Indien ist etwas. Entschuldigung, hier. Also, das ITAR-Projekt ist durch die SDGs motiviert. Also, die nachhaltige Entwicklungsziele der UN. Das beschreibt, dass es eine universelle legale Identität für Menschen geben soll. Und man sollte hier unterscheiden zwischen Identifizierung und einer legalen Identität. Und hiermit kann man eben bestätigen, dass man eine bestimmte Identität hat. Und diese und viele Regierungen haben seitdem in Identifizierungssysteme stark investiert. Und das wurde auch benutzt, um im Hinblick auf Versicherungen Schummelei aufzudecken. Das ATAI-Projekt hat 95% der indischen Bevölkerung ist davon umfassend. Also es ist sehr weit ausgerollt. Es gibt viele Sicherheits- und Privatsphäre-Aspekte. Und der Vortrag, es gibt einen Vortrag von Kiran, der im letzten Kongress dazu gehalten wurde. Und auf der elementaren Ebene geht es darum, dass man halt keine physische Karte mehr braucht, sondern dass die Biometrie eben benutzt wird, um einem Menschen eine Nummer zu geben und um zu sicherstellen, dass es niemand anderen gibt, der ebenfalls diese Nummern hat. Ist es eine Kombination von Faktoren, also die Iris-Aufnahme, ein Fotograf und alle 10 Fingerabdrücke werden benutzt, um ein Identifikationsmerkmal zu definieren, der dich dein ganzes Leben begleitet. Und es gibt keine Möglichkeit, dass dieses ID verändert werden kann. Und es gibt keine Infrastruktur, um eine neue ID auszuteilen. Und es ist dein eigener Körper, der als primäres Identifikationsmerkmal verwendet wird. Das führt auch dazu, wie das Projekt dann tatsächlich umgesetzt wurde. Und das Gesetz, das dieses Projekt gestartet hat, wurde in 2017 enacted und es gab bereits viele Menschen, die in dieses Projekt integriert wurden, bevor es überhaupt demokratisch legitimiert wurde. Daher gab es nur eine exekutive Autorität, die dieses Projekt vorangetrieben hat. auch wenn es eigentlich keine legale Grundlage dafür, also keine juristische Grundlage dafür gab. Und es gab entsprechend auch Gegenwehr in der Zivilgesellschaft in Indien, auch weil es eben ein so großes und weitreichendes Projekt ist. Und deswegen sollte das halt, es war halt ein Problem, dass es nur durch exekutive Aktionen eingeführt wurde. Danach, als die Integration von mehreren Menschen in dieses Projekt fortgesetzt wurden, und dann wurden halt mehrere neue Nutzungsmöglichkeiten für dieses System eingeführt. Zum Beispiel jetzt für die Einschulung, und das war ein Nutzfall, der vorher nicht vorgesehen war. Und es wurde teilweise Daten erfasst von Kindern, sogar bevor sie schon ein Geburtszertifikat hatten, dass sie dann, dass deren Daten bereits erfasst wurden. Und dieser Scope Creep hat dazu geführt, dass mehr und mehr Dinge, also dass dieses System für mehr und mehr Dinge benutzt wurden, die ursprünglich nicht vorgesehen waren. Und es ist, man sieht es auch, dass der private Sektor, aber auch und Regierung einen nicht bedient, wenn man nicht dieses System nutzt. Und wenn man sich anschaut, also wer den India Stack anschaut, die von der Iceberg Group entwickelt wurde und viele Interaktionen, die man in der indischen Gesellschaft durchführt, laufen durch diesen Indian Stack. Also wir haben dass halt viele Dinge jetzt digital ablaufen, die jetzt nicht mehr Papier Beweise brauchen, und das führt dazu, dass man immer mehr und mehr in verschiedene Schichten geht. Also jetzt, man muss nicht mehr vor Ort sein, man muss jetzt nicht unbedingt Papiere haben, man kann jetzt Bezahlung auch über Cashless machen. Und 1 und 2 können jetzt benutzt werden, um halt digitale Interaktion durchzuführen. Und etwas, was wir auch durchführen, was wir auch berücksichtigen müssen, ist, dass das jetzt nichts, was spezifisch ist, was für Indien, sondern dass auch auf EU-Ebene viele Dinge ähnlich berücksichtigt werden. Und man sieht, wie die Projekte halt weiter und weiter sich
Wie ihr vielleicht gerade gehört haben, hat die EU eine Initiative gestartet, um die verschiedenen nationalen elektronischen IDs zu harmonisieren. Es gibt ganz unterschiedliche Systeme in den unterschiedlichen Mitgliedstaaten. Manchmal sind 90% der Leute angemeldet, manchmal nur 10%. Jetzt will die EU halt genau diese Systeme harmonisieren. Und das, was sie die Europäische Identity Wallet nennen, also kannst auf dem Smartphone benutzen, und es sollte deine nationale Identität auf dem Smartphone speichern, aber auch weitere öffentliche oder private Akteure können dann hier auch Daten hinterlegen. Aber es könnte auch so etwas sein wie Payback-Karten, es könnte ihre Finanzscore-Informationen oder Covid-Zertifikate, die angezeigt werden können, ob man sich also geimpft hat und so weiter. Dieser ganze Schatz an digitaler Daten könnte dann benutzt werden, um sich zu authentifizieren, zu identifizieren oder um gewisse Eigenschaften zu verifizieren, aber auch um Dokumente zu unterschreiben. Wer kann alles eine angeschlossene Instanz sein? Das könnte so etwas wie eine Bank sein, die dich zum Beispiel dann identifiziert. Es könnte natürlich auch so etwas wie Grenzschutz sein. Es könnte die Polizei sein, die darauf zugreift. Wann immer man E-Commerce nutzt, wann immer man in ein Theater geht, das könnte darüber verfolgt werden. Es soll eine universelle Infrastruktur sein. die halt legale und natürlich oder Personen, natürlich Personen verifiziert, sowohl online wie auch offline. Und das Ganze soll halt schnell durchgesetzt werden. Die EU möchte eine 80% Durchsetzung bis 2030 erreichen. Das heißt, in den nächsten Jahren werden wir wahrscheinlich immer mehr von diesen Systemen konfrontiert werden. Und das Gesetz wird sogar so sein, dass man, wenn man eine der großen Tech-Plattformen benutzt, dass man quasi nicht mehr drum herum kommt, das Ganze zu benutzen. Wenn man hier sich bei diesen großen Plattformen anmeldet, wird man vermutlich diese Login-Informationen finden. Sogar etwas wie Pornhub wird demnächst dann dabei sein. Man wird also demnächst eine offizielle Regierungs-Login-Möglichkeit haben, um sich auf Pornhub anzumelden. Es ist keine. Das Ganze ist halt ein Schlüsselsystem, one size fits all, sowohl um seine Steuern zu machen oder auch Zigaretten zu kaufen, um ein Bankkonto zu eröffnen oder um sich bei Facebook anzuloggen. Und dieser universelle Schlüssel hat natürlich verschiedene Risiken, sehr viele Risiken. Und da gehe ich einfach dann mal direkt zurück zu meinem Mitsprecher.
Wir werden beide darüber reden, wie die Risiken in Indien und was für Risiken es generell gibt. Manche der größten Risiken sind die Exklusion von Menschen.
Wenn also ATA hat verschiedene Möglichkeiten, Bankservices oder ob man sich in eine Schule anmelden kann. Und all diese Geschichten haben dazu geführt, dass es natürlich jede Menge Widerstand gab. Viele dieser Proteste waren sehr erfolgreich in dem Sinne, dass sie die Regierung dazu gezwungen haben, wie ist es umgesetzt, wann wird es benutzt, wann ist es verpflichtend, wann ist es nicht verpflichtend, das ATA-System. Das hat aber natürlich nicht dazu geführt, dass viele der Probleme gelöst wurden. Es ist normalerweise so, dass es normalerweise viel angenehmer für die Regierungsseite, einfach das System anzubieten und zu sagen, das ist die Antwort. Aber die verpflichtende Eigenschaft des ATA-Systems führt natürlich dazu, dass der Ausschluss von verschiedenen Gruppen immer noch ein großes Thema ist und nicht gelöst ist. Ein weiteres sehr wichtiges Risiko ist, dass verschiedene Zivilgruppen Gruppen der Zivilgesellschaft haben versucht, natürlich verschiedene Probleme anzusprechen. Und es Leute, die zum Beispiel ihre Staatsbürgerschaft nicht nachweisen konnten, wurden darüber identifiziert, dass sie halt quasi gegen den Staat oder nicht der indischen Gemeinschaft oder indische Staatsangehörigkeit hatten. Diese Grafik ist eine Grafik der Indian News, zeigt, dass es mindestens 210 Datenleaks aus ATAR-System gab seit 2017. Die Position der Regierung bezüglich ATAR ist, dass die Datenbank bis jetzt noch nicht komplett geknackt wurde, aber in Wahrheit haben wir damit zu tun. Es ist gar nicht notwendig, dass die komplette Datenbank geknackt wird, sondern es liegt halt an allen möglichen Stellen. Erster Grund dafür ist, es gibt dokumentierte Fälle davon, dass in der Datenbank Einträge in der ATA-Datenbank auch woanders auftauchen, die halt von regionalen oder auf der Bundesebene auftauchen. Es gibt verschiedene Datenpools, die quasi auch aufgefüllt wurden, wenn die Leute sich angemeldet haben auf ihrer regionalen Ebene. Also es geht nicht nur um eine zentrale Instanz der Datenbank, sondern es gibt die noch viel einfacher zu erreichenden Ziele oder Risiken, die man ausnutzen kann, die halt eher auf lokaler oder regionaler Ebene sind. Mein Beispiel dafür ist der Screenshot hier auf der rechten Seite. Hier hat eine regionale Regierung es geschafft, herauszufinden, wer welche Veranstaltungen besucht hat. Und diese Daten wurden dann veröffentlicht, um dann einzelne Personen angreifen zu können, beziehungsweise halt zu doxen. Und schlussendlich gibt es das Problem des Geltungsbereichs. Als Single Identifier ist es natürlich vorgesehen, dass alle verschiedenen Dienste Netze sich aufeinander beziehen, beziehungsweise sich auf Atar beziehen und dadurch das Netz immer dichter wird. Hier sehen wir auf links ist das die Seite einer Regionalregierung, wo dazu aufgerufen wird, dass man seine Registrierung zur Stimmabgabe mit Atar verwaltet oder sich darüber läuft. Und auf der rechten Seite sehen wir ein Werbeposter einer Firma, die Dienste anbietet, um Background-Verifizierung durchzuführen, nur aufgrund der ATAR-Nummer. Das bezieht sich zwar auf einen Stand vor unserer rechtlichen Auseinandersetzung vor 2017. Das ist eine der häufigsten Arten und Weisen, wie man auf ATAR im Alltag trifft. Und es hat ganz verschiedene Sicherheits- und Privatsphärenrisiken. Und das ist eine der häufigst genutzten Systeme. Und schlussendlich, es gibt die Idee, dass ATAR einfach ein Kampf ist, der noch nicht abgeschlossen ist. Einer der Mitgründer der einer bekanntesten Tech-Firmen in Indien, einer der Chefarchitekten im Hintergrund von ATAR von mindestens 2007 bis 2008. Und dieses Zitat, das er gegeben hat, also er besagt, dass der Kampf gewonnen ist, der Kampf ist abgeschlossen. ATAR ist Teil der Kultur und ist ein abgeschlossener Deal. Und der Pushback, der durch die Zivilgesellschaft zustande gekommen ist, ist quasi ein Kampf, der schon verloren ist, ein Kampf, der beendet wurde. Also es ist noch schwierig, dass man das System überhaupt noch irgendwie verbessern kann. Und das hat sich auch in anderen Fällen in der Zeit, auf der Welt gezeigt. Also viele der Hauptentscheidungen, die durchgeführt wurden, zeigen sich halt auch in den weltweiten anderen Projekten, wie Digital ID-Projekte zum Beispiel einige Prozesse simplifizieren sollen für den Einzelnen, aber dazu durch auch führen, dass viele Personen einfach ausgeschlossen sind von öffentlichen Diensten. Und das sind halt einfach Designprobleme, die ganz tief in diesem System drin sitzen. Also das hier zum Beispiel ist eine Petition, das über 600.000 Unterschriften geführt, die in Spanien stattgefunden hat, wo ältere Bürger so aufgerufen haben, dass sie weiterhin ihren gewohnten physischen Zugang zu Banksystemen haben und halt eben nicht auf diese EID benutzen müssen, weil sie einfach gar nicht die Mittel hatten, um das digital zu nutzen. Sie waren halt einfach ausgeschlossen von ganz vielen Diensten, weil sie nicht über die ganzen Geräte und die ganze Kenntnis darüber verfügt haben.
Danke. Also, lass uns mal etwas wie über Identifizierung reden. Es ist sehr wichtig, darüber zu reden und das auch einmal wichtig zu stellen, weil heutzutage kommen wir etwas an die Anonymität. Wir kennen die Gesichtsrekognition. Wir können in ein Geschäft gehen und keiner kennt dich. Diese Anonymität ist riskiert mit diesem System. Wir wollen richtige Regeln, mit denen wir uns registrieren müssen, um da reinzukommen.
Okay, wir sprechen jetzt hier einfach nur um ein paar Euros, die jetzt hier multipliziert werden, die den Preis bestimmen. Und weil man solche Systeme hat, die überall vertreten sind, dann ist es eben auch eine Frage, inwieweit man Sachen beobachten kann, wenn wirklich überall diese Systeme im finanziellen, im medizinischen Sektor, wenn die überall vertreten sind, dann weiß man sehr viel über eine bestimmte Person. Und daher können wir nicht alleine auf die Datenschutzgrundverordnung vertrauen, weil einfach die Zustimmung nicht genug ist. Und jetzt, es gibt eine, ja, es wird, ja, Gesetze entwickeln sich weiter. Und diese Systeme interagieren mit vielen Faktoren und wir müssen auch über Sicherheitsmaßnahmen sprechen. Und ja, wir können über die verschiedenen Sicherheitsmaßnahmen sprechen. Die eine elementare Idee ist, dass wir eine Nicht-Diskriminierungsprovision haben, also dass Menschen, die sich aktiv dagegen entscheiden, die sich entscheiden, nicht das zu nutzen, dass sie nicht dafür diskriminiert werden können. Und zum Glück wurde das umgesetzt. Das heißt, man kann in der Zukunft weiterhin alle Regierungsdienste nutzen, ohne dieses EIDAS-System nutzen zu müssen. Man hat immer eine Möglichkeit, eine Alternative zu nutzen. Eine weitere wichtige Sache ist, dass es keine eindeutigen lebenslangen Identifizierungsnummern geben soll. Wir haben ja gesehen, wie das in Indien ist, dass es bereits ein sehr zentraler Bestandteil ist. In der Kultur und auch skandinavische Länder haben diese Personennummern, Personenkennziffern. Und wir haben uns durchgesetzt, dass diese Personenkennziffern nicht mit dem EIDAS-Gesetz kommen werden. Wir haben weiterhin ein Recht für Pseudonymität. Also wenn es jetzt keine juristische Pflicht gibt, zum Beispiel jetzt bei der Bank sich zu identifizieren, dass man weiterhin pseudonym bleiben darf, wenn man etwas über sich beweisen muss, über seine Identität, dann soll das in der Regel mit Zero Knowledge Proofs, also Beweisen, wo man nicht, zum Beispiel, wenn man sagen muss, checken will, ob man über 18 ist, dann kann man diese Information auch rausgeben, ohne das Geburtsdatum zu nennen. Und dieses Prinzip sichert, dass wenn man mit einer Relying Party interagiert, dann ist es der anderen Party nicht erlaubt, die Daten, die man selber bereitstellt, die man weitergibt, für einen bestimmten Zweck, dass sie nicht nachhinein benutzt werden dürfen, um Korrelation zu machen. Aber es ist nicht nur eine Frage von Technik, also Technologie, sondern auch, wir interagieren ja auch mit Firmen und es gibt starke Regulation, dass jede Firma, die diese Infrastruktur nutzen will, muss offiziell dem Staat gegenüber offenbaren, was für Daten abgefragt werden und wie die Daten genutzt werden. Das sind die guten Sachen. Jetzt kommen die schlechten Sachen. Und wir haben es nicht geschafft, um Biometrie aus der Regulation zu entfernen. Das heißt, Face ID und Touch ID werden wahrscheinlich Teil des Ganzen werden. Und wir haben bereits gesehen, dass viele Leute das nicht wollen, dass Menschen nicht Fingerabdrücke und andere Biometrie nutzen wollen. Und das größte Problem ist die Nichtmöglichkeit, nachzuvollziehen, was genau das System, wofür das System benutzt wird. Also wenn die Regierung die Möglichkeit hat, alles Mögliche zu beobachten, dann ist es nicht wirklich möglich, das auszukontrollieren, ob die Daten nicht doch noch irgendwie missbraucht werden. Und es ist nicht möglich, die technische Infrastruktur einzusehen, die unsere Daten verarbeitet. Und wir müssen noch weiterkämpfen. Und jetzt kommen die wirklich unschönen Sachen. Und ich denke, Hacker werden die ersten Jahre sehr viel Spaß mit diesem System haben, weil es keinen Standard gibt, wie dieses System gesichert sein muss, technisch betrachtet. Und also einfach nur einen Stempel zu haben, der behauptet, dass ein System sicher ist, ist einfach nicht genug. Und ja, also vielleicht haben wir ein bisschen Spaß damit. Wir haben auch Open-Source-Anwendungen. Das Frontend, also die Clients, sollten Open-Source sein, aber die Backends nicht unbedingt. Danke, Thomas.
Ich möchte auch noch mal ganz kurz über wichtige und witzige Statistiken reden. Das ist aus 2019. Ungefähr 1 Billion Personen wurden registriert. Aber was für Sachen wurden denn schon mal implementiert? Vor allem gegen diese Sicherheitsrisiken. Die wichtigste Statistik ist, dass viele Menschen trotz dieser digitalen ID physisch diese ID haben. Es ist ein laminiertes Papier mit dem mit der Identifikation.
Und die am meisten dominanten Systeme, ja, die Maßnahmen, die implementiert wurden, dass das halt Pseudonymität im indischen System auch garantiert wurde. Und selbst wenn man halt einen Datenleck hat, sodass man dann diese Pseudonym-Bezeichner ja, invalidieren konnte. Und das Problem mit Fotokopien angeht, sodass es dann gewisse Maskenmaßnahmen gibt und sodass beim Datenleck nicht zwangsläufig alle Daten ja, geleckt werden. Und das ist auch der Punkt, wo ich hervorheben möchte, dass wir Dinge halt, die wir gelernt haben in Indien, dass sie auch die Diskussion im Rest der Welt mit beeinflussen. Und wir konnten halt konkrete Beispiele zeigen, was es bedeutet, wenn jetzt Pseudonymität nicht existiert. Und es gibt halt Gerichtsverfahren und Anklagen und Kenias ID-System wurde zum Beispiel von den Gerichten gestoppt. Und es wurde unter anderem auch DNA-Informationen gesammelt und es wurde von den Gerichten gestoppt in 2020, weil es zu sehr die Privatsphäre gekränkt hat. Und eine neue Gesetzesinitiative wurde gestartet, die jetzt besser ist als das alte Gesetz. Und es hat eben auch zu Unterhaltungen oder Gesprächen geführt, wie man Sachen besser machen kann. Und das, ja, das höchste Gericht hat auch die Gespräche oder die Unterhaltung in der Gesellschaft mit bestimmt.
Wir sprechen noch einmal jetzt über die Weltherrschaft und über, also wir haben den europäischen Prozess noch nicht abgeschlossen. Es gibt noch eine letzte Abstimmung im nächsten Jahr, aber wir erwarten da keine großen Änderungen. Wir hatten schon große Diskussionen im Industriekomitee und wir bewegen uns jetzt Richtung Implementierungsphase, die vermutlich im August 2024 abgeschlossen ist, und die Wallet wird es vermutlich in 2026 in verschiedenen Ländern starten und dann wird es irgendwann in allen Ländern umgesetzt. Und 26 ist dann also quasi verpflichtend, diese Wallet anzubieten. Und wir sind auf einer Hacker-Konferenz und das Ganze wird entwickelt von der EIDAS-Gruppe, die besteht aus verschiedenen Industrievertretern, Regierungsvertretern. Man kann kaum irgendwelche Informationen darüber bekommen, die öffentlich sind. Und das ist, also wenn ihr kollaborieren wollt, je mehr es gibt, desto besser ist das. Lasst uns gucken, dass wir das hinkriegen. Und das Ganze ist halt ein Teil dieses ganzen Puzzles. das ist natürlich, dieses System ist nur die Basis für andere Systeme, die dann in anderen Gesetzesvorschlägen wieder referenziert werden. Und ich weiß nicht, ob wir dieses Jahr einen Talk darüber haben, aber es ist ein sehr wichtiges Thema, ist natürlich die Chat-Kontrolle, weil es wird, es geht darum, dass natürlich die anderen Systeme auch da reinkommen. Man wird auch über verschiedene Systeme kriegen, also aus dem Gesundheitssektor. Es wird die Funktion als Führerschein geben wollen. Die Altersverifikation wird ein großes Thema sein. Die ganzen gesetzlichen, rechtlichen Aspekte werden Diskussionen sein. Ihr könnt auf unserer Homepage unser Positionspapier dazu lesen. All diese verschiedenen Dienste werden in der gleichen Wallet dann zusammenfinden, in dem gleichen Internet. Es ist nicht nur Europa, es geht nicht um Indien. Das Ganze ist eine globale Entwicklung. Wir sehen diese Systeme überall aufpoppen. Es gibt Interesse von die UN hat Interesse daran, die Weltbank hat Interesse, verschiedene Player haben Interesse daran, das zu machen. Da steckt natürlich auch viel Geld dahinter. Diese Seite hier, dpi-safeguards.org, versucht, gewisse sichere Umgebung zu schaffen für diese Systeme, die sich jetzt immer weiter durchsetzen. Es versucht, relativ offen zu sein. Wie offen das Ganze dann sein wird, wird sich noch zeigen. Es gibt einen sehr ehrgeizigen Zeitplan. Letztendlich werden aber diese Systeme oder werden die Entwicklungen dann von Regierungen abgestimmt werden oder vermutlich aber nur schlecht im parlamentarischen Prozess umgesetzt werden. Wir werden versuchen, das natürlich möglichst in unserem Sinne zu beeinflussen, aber es wird sehr schwer werden. Und ich möchte jetzt noch mal kurz zusammenfassen, welche verschiedenen Achsen des Widerstandes gibt es denn? Und dieser Talk sollte nicht dafür sorgen, dass ihr jetzt einfach völlig verzweifelt hier rausgeht. Und Hoffnung ist die einzige Art und Weise, wie wir überhaupt noch jetzt Politik machen können. Also zum Beispiel in Kenia sehen wir, dass gab es ein System, das da angedacht war, dass man natürlich DNA von jedem sammelt. Und das wurde zum Glück natürlich höchstrichterlich gestoppt. Ähnlich in Indien, verschiedene Entscheidungen der Richter haben dazu geführt, dass sich das System ein bisschen verändert hat. Wir müssen natürlich dafür sorgen, dass es einfach ein Bewusstsein gibt, dass die Leute sich für dieses System interessieren. Hacking funktioniert sehr, sehr gut. Also jede Form von Hacken, jede Form von Responsible Disclosure, die zeigt, dass diese Systeme weder sicher noch vertrauenswürdig sind, ist natürlich gut. Das hat hier in Deutschland gerade stattgefunden und wir hoffen, dass das natürlich auch auf europäischer Ebene sich immer wieder zeigt. Also ein Aufruf an euch. Wir versuchen natürlich weiter Aufmerksamkeit dafür zu schaffen, einfach nochmal da einfach eine gewisse Öffentlichkeit für herzustellen auf allen möglichen Kanälen, auch durch Veröffentlichungen. Und das ist natürlich absolut wichtig für dieses Anliegen. Und hier findet ihr uns natürlich auch eine Assembly von Epicenter Works von 7 bis 9. Es gibt natürlich auch self-organized Sessions über das Thema EU. Kommt einfach bitte vorbei, redet mit uns. Unsere gesamte Arbeit über elektronische identifiziert wurde von privaten Spendern finanziert. Es gab keine sonstige Form der Förderung. Also wenn ihr uns unterstützen wollt, seid ihr herzlich eingeladen. Vielen Dank.
Also, wir haben 10 Minuten, die wir mit Fragen stellen können. Gibt es Fragen vom Internet?
Die Fragen aus dem Internet. Lass uns hier einmal anfangen. Das Internet würde gerne wissen, ist es möglich, eine Nummer zu blacklisten?
Es gibt keinen dokumentierten Fall, dass das irgendwie passiert ist, weil es nur eine Institution gibt, die halt diese Nummern rausgibt, aber es gibt jetzt keine Institution, die sagt, dass irgendwas geblockt wird. Also bis jetzt ist es noch nicht absichtlich passiert, aber es gab Probleme mit Kollisionen von Identitäten. Aber das liegt halt daran, dass das System nicht gut designt ist.
Please have brief questions,
bitte kurze Fragen.
Like
es ist ein sehr großes politisches Thema.
Number two, please.
Zwei Fragen. Eins, in Indien haben wir keine vollständige Coverung davon. Die Leute, die nicht im System sind, was für Menschen sind das? Resisten sie? Und die andere ist, werden wir auch in Europa diese virtuelle Nummer haben, die aus Indien?
Also, es gibt einen kleinen Anteil, die Widerstand geleistet haben, aber es gibt Individuen, die halt sich nicht registrieren lassen können, weil man andere Identifikationsmerkmale braucht, um das Ganze, um den Prozess starten zu können. Also wenn man gewisse Dokumente nicht hat, kann man nicht beweisen, dass man eine Person ist oder Leute leben eben einfach so weit weg, dass sie es einfach nicht geschafft haben, offizielle Dokumente zu kriegen. Und es ist wirklich eine Sache, ja, in Bezug auf ja, Leute, die halt ausgeschlossen werden. Also, was Europa angeht, wir haben geschaut, was sind die schlimmsten Sachen, und wir haben mit der Personenkennziffer angeschaut und haben das bekämpft, erfolgreich. Und es gibt immer noch das Problem mit Matching, also jetzt, wenn man jetzt grenzüberschreitet, dann, wenn man jetzt zum Beispiel Schwede ist, der in Deutschland wohnt, dann gibt es natürlich gewisse Datenabgleiche, aber man kann halt auch Attribute als Identifikationsmerkmale nutzen. Und wenn, ja, aber das europäische System hat keine eindeutige persistente Identifikationsmerkmale.
Ich habe eine Frage über die Fragen, die Systeme, die gerade gemacht werden, gerade in Europa. Sie nutzen immer die ICOM Doc Standard. Ist da irgendein Weg, das immer noch dagegen anzukämpfen, oder ist das einfach so?
Also wir haben versucht, eine Pflicht für öffentliche Standards reinzukriegen in das Gesetz. Wir haben dann auch mit Argumenten wie private Interessen, und es gibt natürlich große Interessen von großen Softwarefirmen in Europa, die Software dafür bereitzustellen. Und es ist eine Diskussion, die momentan stattfindet und wo es dann auch darum geht, sich auf Standards zu einigen, oder? Und die Sicherheitsmerkmale müssen auch umgesetzt werden. Und ja, in den nächsten Monaten gibt es ja weitere Entwicklungen.
Number two, please.
Hallo, danke für den Vortrag. Ich wollte mal darüber reden, wie sieht es denn aus mit Identity Theft, also Identitätendiebstahl? Wenn wir den biometrischen Kram haben, der ist ja einfach zu hacken, gibt es einen anderen Weg, uns zu identifizieren?
Like RSA or something.
Übers Handy oder ähnlich?
Nein, also es gab halt Beispiele, die die Zivilgesellschaft dann genannt hat, und Also das Dashboard ermöglicht es einem, die eigenen Biometriken abzuschließen und du kannst sie nur innerhalb von 10 Minuten wieder aufschließen. Also wenn jemand jetzt den Fingerabdruck benutzt und sofern sie jetzt auch noch die Telefonnummer haben und SMS kriegen können, dann werden diese biometrischen Merkmale nicht ausreichend. Also es müssen halt mehrere biometrische Merkmale kombiniert werden.
Einmal aus dem Internet, eine Frage. Das Internet fragt, was war denn so der Faktor, der diese Entstehung hat entstehen lassen und die Werbung dafür?
Also der Hauptgrund war, es gab einen großen Glauben, dass traditionelle ID-Karten, wie zum Beispiel jetzt Essensmarken oder Essensrationskarten, die halt so viel benutzt werden, um Betrug zu verüben, dass die Überlegung war, dass ein digitales ID-System nicht diesen Betrug zulassen würde und dass diese neuen ID-Systeme Korruption beseitigen würden. Und es gab einige Studien, die angeblich zeigten, dass es funktionieren würde, aber dann haben sich Leute wiederum diese Studie angeschaut und haben sie dann widerlegt. Und heute es ist dann auch sehr einfach, mit diesem System sehr viel über einen Bürger herauszufinden. Und wir sehen auch von den Weltbanken, dass es angeblich über Effizienz geht. Und anscheinend gibt es da ein generelles Misstrauen gegen alle Menschen. Also Estland sagt gerne, dass sie sehr viel Geld durch diese digitalen Systeme sparen. Und es war damals dann auch in Estland schon klar, dass das für den privaten Sektor nützlich sein würde. Aber solche Sachen wie jetzt den digitalen Euro waren jetzt nicht Sachen, die jetzt beworben wurden.
Drei schnelle Fragen, dafür haben wir noch Zeit. Nummer eins, dann das Internet und Nummer zwei. Sehr schnell. Was ist denn der Grund für dieses System? Das habt ihr ja schon beantwortet. Euer Konterargument ist, dass es halt zur Überwachung genutzt werden kann. Meine Frage ist aber, was ist denn euer Vorschlag für ein funktionierendes System, das nicht zur Überwachung genutzt wird?
Also, das ist jetzt die große Frage. Können diese Systeme jemals sicher sein? Können sie jemals nicht Menschen ausgrenzen? Können sie irgendwann so sicher und stabil sein, dass sie nicht missbraucht werden durch die Regierung? Und die Erkenntnis ist recht klar, wir wissen es jetzt nicht. Und diese Systeme, viele Politiker denken, dass diese Systeme unumgänglich sind. Wir kriegen viel Aufmerksamkeit von Politikern aus allen politischen Richtungen. Und selbst die Leute, die das verhandeln im Parlament, die waren auch nicht, hatten auch Probleme damit.
Hallo, ich muss tatsächlich sagen, dass ich überrascht war, nicht das ukrainische System gesehen habe. Das ist auch sehr überwacht und sehr viele Regeln. Die Frage konnte ich leider nicht verstehen.
Ich weiß nicht viel über diesen Fall, aber für diesen Vortrag hatten wir einfach nicht die Zeit. Wir schauen uns alles an, was einen globalen Umfang hat, aber es ist auch etwas, was wir uns anschauen können sollten.
und aus dem Internet. Seid ihr persönlich optimistisch, was das Security-System zu dem geht, oder seht ihr schwere Kompromisse?
Ich denke, es gibt viele positive Standardisierungsprozesse im Bereich Privatsphäre bewahrende Prozesse. Aber viele gute Ideen sind immer noch im Forschungsstadium. Und wir haben in der Zukunft vielleicht gute Standards, die dann auch robust sind, die wir einsetzen können. Aber momentan ist es eine unmögliche Aufgabe, diese. Also ich habe Vertrauen in diese Standardisierungsprozesse. Und wir haben in der Corona-Pandemie auch gesehen, wie kreativ Leute werden können, um Lösungen zu finden. Und der starke Einsatz von Politikern, dieses System jetzt möglichst schnell einzuführen, das ist nicht verstanden.
Ein warmer Applaus für die Vortragenden. Das war's. Vielen Dank.